Aber andersrum ist Josh natürlich ein Spieler, der hat jetzt, glaube ich, 29, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Vertrag läuft aus, er kann jetzt entscheiden, möchte er nochmal ein großes Abenteuer gehen, was völlig legitim ist, diese Gedankenwelt, oder möchte er eine weitere Legende bei Bayern München werden?
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Es scheint so, als könnte der FC Bayern in diesen Tagen nicht nur kein Spiel mehr verlieren, sondern auch einfach gar kein Gegentor mehr kassieren. Der 1-0-Sieg gegen PSG war schon das 7. Spiel zu 0 in Folge. Das gab es zuletzt 2011 unter Jupp Heynckes. Wir wollen deshalb nochmal ausführlich über das Spiel sprechen, aber natürlich auch über die Matchwinner in der Innenverteidigung reden. Dazu gibt es Neuigkeiten um die mögliche Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich. Als wäre das alles noch nicht genug, steht ja auch noch der Klassiker gegen Borussia Dortmund vor der Tür. Deshalb legen wir auch lieber direkt los und das natürlich wieder mit meinem, ich wollte fast schon sagen, Lieblingsmenschen an der Seite, aber einer der Lieblingsmenschen. Stefan Kumberger ist wieder da, unser Sport1-Chefreporter. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen. Ich bin stolz darauf, dass du mich Lieblingsmensch schon nennst oder zumindest in die Kategorie mit einbuchst. Und ich bin stolz darauf, dass ich hier neben einem neuen Rising Star am Sportjournalistenhimmel sitzen darf.
Um Gottes Willen. Das reicht schon, wenn ich der Lieblingsmensch sage, kommt das Rising Star direkt rüber.
Naja, das liegt vor allem daran, weil ein Fan in der Allianz Arena, ein engagierter, lautstarker Fan aus Wien, herzliche Grüße an dieser Stelle, hat uns gesagt, er hört den Podcast immer, sehr gut, so soll es sein, und er wollte ein Foto mit uns.
Richtig.
Und soweit ich weiß, ist das ja für dich im beruflichen Umfeld das erste Selfie, das du geben musstest.
Ist richtig.
Daher Rising Star.
Das ist korrekt. Ich glaube, ich war einfach nur auf dem Foto drauf. Ich glaube, hauptsächlich wollte er natürlich den Upcoming Star, wollte ich sagen, den großen Star natürlich in dieser Runde nochmal irgendwie mitbekommen.
Ja,
aber
ich bin halt der Opa auf dem Foto gewesen.
Nee, aber wie gesagt, liebe Grüße an dieser Stelle. Hat uns gefreut, wie immer,
also,
Feedback.
Es geht voran bei dir. Letzte Woche hat man noch gemeint, du kommentierst irgendwelche Videospiele. Ja. Ja. Jetzt das erste Selfie.
Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist.
Ja, komisch. Jetzt geht's los, mein Freund.
Jetzt geht's los, mein Freund. Der Hype.
Du kannst in Zukunft zum Einkaufen gehen und sagen, ja, ich bin es.
Ich bin es. Ich kaufe noch selbst ein.
Sehr richtig.
Um Gottes Willen. Lass uns lieber ganz schnell mit dem Thema aufhören, sonst werde ich hier noch rot. Deswegen frage ich dich erstmal lieber, wir waren vorgestern gemeinsam im Stadion, wie du ja eben schon angedeutet hast. Und Kumbi, wir haben uns irgendwann, glaube ich, nach dem Spiel kurz in der Mixzone mal angeschaut und gefragt, kassieren die vielleicht auch einfach nie wieder ein Gegentor?
Okay, puh. Wir werden, und ich glaube, die Vorhersage ist nicht kühn, wir werden in dieser Saison noch Gegentore für den FC Bayern erleben. Aber jetzt ist erstmal Ruhe, und das liegt vor allem an Min-Jae Kim und an Dayot Upamecano, die in der Form ihres Bayern-Lebens sind. Und du sprichst es richtig an. Ich hatte außer in der kurzen Phase nach der Halbzeitpause hatte ich nie den Eindruck, als würde da etwas passieren.
Es gab kurz vor der Halbzeit noch diese ein, zwei Chancen. Ne? Den Beleg kann ich mich einmal erinnern, wo Neuer gut hält. Aber du hast es vollkommen richtig gesagt. Also es ist ein Gegner, der, auch wenn er verändert ist in den letzten Jahren, trotzdem ja noch eine gewisse internationale Klasse auf den Platz gebracht hat. Man aber, wie gesagt, nie das Gefühl hatte, die werden groß gefährlich. Zum Schluss musstest du nochmal eine Ecke verteidigen und Freischuss, so wie es halt immer mit 1-0 ist. Aber dass das da jetzt lichterloh gebrannt hätte, klar, die gelb-rote Karte spielt irgendwann eine Rolle, aber
ja, Paris hat ja dann das Visier geöffnet. Ja. Man war in Unterzahl, man steht in der Tabelle ziemlich mies da. Und ob man dann 2-0 verliert oder 1-1 spielt, das ist dann, also ob man 2-0 oder 1-0 verliert, ist egal. Aber ein 1-1 hätte den Parisern schon geholfen. Da ging dann auch der Torwart nach vorne. Also, dass du da als FC Bayern nochmal alles reinwerfen musst, ist, glaube ich, ganz klar. Aber so an der Grundtendenz, die wir hier seit 7 Spielen erleben, top, top, top. Wie Pep Guardiola sagen würde.
Ja, top, top, top. Ja, gut, bei Pep Guardiola ist gerade nicht so viel top, 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 aber das ist ein anderes Thema. Die aktuelle Leistung stimmt auf jeden Fall von der Mannschaft. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal auf ein paar einzelne Personalien schauen und das Spiel nochmal so ein bisschen durchkauen und das alles in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, das zweite Mal in Folge, dass die Bayern in der Champions League zu Hause mit 1-0 gewinnen. Erst gegen Benfica Lissabon, jetzt gegen Paris Saint-Germain. Man könnte natürlich, wenn man nur das nackte Ergebnis sieht, denken, ja gut, nicht höher gesprungen, als sie mussten. Aber das trifft auf den Spielverlauf gar nicht so sehr zu. Die Bayern waren schon klar überlegen und hätten auch höher gewinnen können.
Vincent Kompany hat vor dem Spiel gesagt, ja, das sind zwei Mannschaften, die den Ball wollen. Und Adam Riese weiß, 50-50 ist dann das Beste, was da rauskommen kann. Irgendeine Mannschaft muss auf Ballbesitz verzichten und das war in dem Fall eben Paris. Die mussten auf den Ballbesitz verzichten, weil die Bayern schon sehr intensiv da reingegangen sind ins Spiel. Gerade die Flügel mit Leroy Sané und Kingsley Coman. Kingsley Coman hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen, auch wenn er im Abschluss seine alten Schwächen wieder offenbart hat. Leroy Sané hatte hinten raus dann ja einfach nicht das Fortune, wie wir im Sportjournalismus seit den 70er Jahren sagen. Aber so grundsätzlich hat man gemerkt, da ist Dampf dahinter und die wollten früh ein Tor erzielen.
Hat es dich denn überrascht, dass Coman und Sané anfangen durften in diesem doch sehr, sehr wichtigen Spiel, nachdem jetzt man so ein bisschen das Gefühl hat, in den letzten Wochen, es wurde rotiert auf der Position, auf den Flügeln, aber zumindest längere Zeit Gnabry und Olise ja schon den Vorzug bekamen?
Also ohne im Training dabei zu sein, ist es derzeit richtig schwierig vorherzusehen, wen Vincent Kompany auf den Flügeln einsetzen wird.
Ja.
Und ich habe ihn ja vor dem Spiel gegen Paris gefragt. Sie haben gesagt, 4 Weltklasse-Spieler auf den Flügeln. Mathis Tel kann auch noch da spielen. Es klingt so, als wäre es egal. Ich habe dann auch geschrieben, der kann eigentlich würfeln. Mhm. Deswegen ist das ganz schlecht vorherzusehen. Und Vincent Kompany hat gesagt, es ist nicht egal. Aber es hat mich halt auch keiner so richtig enttäuscht. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, die Trainingseinheiten laufen schon sehr, sehr intensiv. Und gerade auf den Flügeln merkst du, da ist Konkurrenzkampf und die heizen sich gegenseitig an.
Ich sage, es ist schon irgendwie verrückt. Ne? Also im Sommer war, über Leon Goretzka sprechen wir gleich auch nochmal ganz kurz, aber war auch in Kingsley Coman eigentlich schon so gut wie aus der Tür. Hat dann auch die ersten Spiele wenig Einsatzzeiten bekommen, beziehungsweise durfte, wenn dann von der Bank irgendwie ins Spiel kommen. Und jetzt startet er wieder auch in so einem Spiel. Klar, Paris, ne, ist ja auch viel Vergangenheit. Er hat das ja mal gespielt, das Finaltor 2020 und so weiter und so fort.
Es war so ein Jupp Heynckes-Move. Jupp Heynckes hat gegen Paris immer alle Franzosen spielen
so,
lassen.
Ja, und so ungefähr was. Und er wurde ja belohnt. Also wie gesagt, du hast zwar diese Abschlussschwäche oder kein Glück im Abschluss, wenn man es vielleicht positiv sagen möchte, schon benannt.
Ja,
aber er hat es gut,
also,
gut gemacht trotzdem.
Jetzt red's nicht so runter. Du weißt ganz genau, was ich im Stadion gesagt habe in der zweiten Halbzeit, als er da aus 12 Metern übers Tor gedonnert hat. Also wenigstens aufs Tor hätte er den Ball bringen dürfen.
Das stimmt tatsächlich.
Die trainieren so viel.
Ja, da muss auch vielleicht mal Abschluss dabei sein, irgendwann mal. Lass uns kurz wenn ich Leon Goretzka eben schon angesprochen habe, über ihn sprechen. Wie hast du ihn gesehen? Er hat wieder auf der 6 begonnen und ich sag mal, ich schieb's direkt vorweg, für mich einen starken Eindruck hinterlassen.
Ein starker Eindruck, natürlich jetzt noch nicht Weltklasse.
Nein.
Sag ich jetzt mal, aber er hat sich reingehängt, er hat die Grätsche gesucht, ohne dann völlig aus dem Spiel raus zu sein. Er hat Einsatz gezeigt, er hat Willen gezeigt. Er hat natürlich, das ist mir aber vor allem gegen Augsburg aufgefallen, er ist dieser Box-to-Box-Spieler, er taucht dann auch mal vorne auf, aber nach hinten hat er gegen Augsburg eine Szene gehabt, da dachte ich mir, Junge, du bist eigentlich derjenige, der den Ball verloren hat und dann trabst du nach hinten. Das hat mir nicht gefallen, aber gegen Paris hat er Champions League-Modus eingelegt. Ja, aber trotzdem, Pavlovic und Palinha haben das Näschen vorne.
Das heißt, es reicht noch nicht die Bewerbung, die er sozusagen gerade abschickt. Also wird ja jetzt sehr wahrscheinlich noch ein, zwei Möglichkeiten bekommen, wie gesagt. Palinha fehlt ja noch, genauso wie Pavlovic, da haben wir ja drüber gesprochen. Oder Vincent Kompany auf der PK vor dem Spiel auch gefragt, wie sieht's aus? Der war nämlich im Abschlusstraining so am Anfang dabei, wo wir auch die erste Viertelstunde immer filmen dürfen. Wo wir schon alle uns ein bisschen die Augen gerieben haben. Okay, was macht der jetzt hier gerade schon wieder? Wer ist das?
Lange nicht mehr gesehen.
Aber Vincent Kompany hat dann relativ schnell die Handbremse gezogen hat und gesagt hat, ja, Freunde, das dauert aber alles noch ein bisschen, der ist noch weit davon entfernt, der trainiert aber anteilig wieder mit. Deswegen, wie gesagt, Goretzka wird nochmal seine Chance weiterhin bekommen und trotzdem sehe ich schon anhand deines Gesichts, wird schwierig werden.
Also an der grundsätzlichen, an der Metaebene hat sich ja nichts geändert. Haben wir jetzt schon tausendmal durchgesprochen und die Bayern sind davon jetzt noch nicht abgerückt und wie sollten sie auch nach 3 Spielen auf St. Pauli gegen Augsburg und gegen Paris. Da ändert man nicht seine grundsätzliche Haltung dazu, dass man sagt, Leon Goretzka, es wird einfach schwer.
Ja.
Du verdienst viel und wenn du gehen willst, wir schmeißen dich nicht raus, aber es gibt keine Trainingsgruppe 2, aber wäre gar nicht so schlimm, wenn du gehen würdest.
Wäre auch blöd mit Trainingsgruppe 2, aktuell braucht man ihn ja. Ne? So, das ist also richtig. Dementsprechend hätte man ihn da sonst aus einer anderen Trainingsgruppe nochmal rüberholen müssen. Eine Sache, die vielleicht noch bei der ganzen Goretzka-Thematik jetzt neu ist, damit wir nicht immer das Gleiche durchkauen gefühlt, er hat mal wieder gesprochen in der Öffentlichkeit, zwar nicht mit uns in der Mixzone, das war schade, da kannst du gleich gerne mal erzählen, wie lange wir da gestanden haben und gewartet haben.
Also jetzt müssen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, deswegen, was wir für Dialoge geführt haben auf der Tribüne.
Ja.
Du hast gesagt, ich hab's im Urin, heute spricht er.
Richtig.
Und ich habe dir gesagt,
geh mal zum Arzt.
Geh mal zum Arzt.
Ja, genau.
Wenn du das im Urin hast, dann geh mal bitte zum Arzt.
Ja, Termin beim Doktor gemacht jetzt.
Du hast recht behalten, aber auch nur so halb.
Ja, ist richtig.
Er hat bei Prime gesprochen
und
nicht bei uns in der Mixzone. Und das hat, da sind wir wieder beim Thema PR und Kommunikationssteuerung. Er hat bei Prime in der sogenannten Super Flash gesprochen. Das sind ganz, ganz kurze Interviews. Ihr kennt sie alle direkt nach dem Spiel. Das dauert sehr kurz, 3-4 Fragen und es geht größtenteils um das Spiel. Das ist auch von der UEFA und auch von der DFL so gewollt. Es soll da sportlich zugehen. Es soll um die 90 Minuten gehen. Und in der Mixed Zone, da hat er sich nicht blicken lassen, Leon Goretzka, wie auch schon gegen Augsburg nicht. Und das natürlich, oder vermutlich wohl wissend, dass in der Mixed Zone solche Interviews 5 bis 7 Minuten dauern und dass natürlich nicht nur sportliche Fragen gestellt werden, sondern auch Vertragsfragen.
Verstehst
und
du
ist er entkommen.
Verstehst du das noch? Also, dass er, wie gesagt, in der Zeit, wo er gar nicht zum Einsatz kam und alles Mögliche, da haben wir beide hier auch schon im Podcast betont, ist auch einfach clever, dann jetzt in dem Moment nicht zu sprechen. Ne? Das war auch einfach absolut verständlich von ihm, dass er jetzt zumindest den ersten Schritt wieder macht, zumindest mal was überhaupt wieder zu erzählen, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal über Spiel ist, reicht ja auch. Er hat ja auch gespielt, es gibt ja auch ein bisschen was über Spiel zu berichten, aber dass er noch nicht diesen zweiten Weg geht, verstehst du das weiterhin?
Das verstehe ich. Solche Superflash-Interviews kann man als Spieler auch ablehnen. Also wenn der Pressesprecher, der von den Fernsehsendern oder von den Streaming-Sendern den Wunsch hat, bitte bring uns den Goretzka, dann kannst du als Spieler auch immer noch Nein sagen. Aber ich finde es gut, dass er da so ein bisschen, na klar, also ich hätte mir auch gewünscht, dass er mit uns auch spricht, mit der großen Reportermeute. Und du weißt ganz genau, wir haben sehr, sehr lange gewartet und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen waren enttäuscht. Aber ich glaube, er tastet sich jetzt so ein bisschen heran und irgendwann wird er dann auch mal zum großen Publikum widersprechen und auch die großen Themen dann sich dazu äußern. Ich würde es mir wünschen, weil ich habe immer noch den Sommer 23 im Kopf, als er nach der Teamvorstellung in der Arena gesagt hat, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans.
Ja.
Solche Ansagen mag ich natürlich, aber so diese Kommunikationsstrategie, die er da aktuell fährt, finde ich aus seiner Sicht verständlich und gut. Und es passt natürlich auch in dieses Grundthema. Ich spreche auf dem Platz.
Ja,
ich lasse
genau.
meine Leistung sprechen im Training, auf dem Spiel und ich gebe sportliche Interviews.
Was ja auch nicht immer allzu verkehrt ist. Ne? Wie gesagt,
ist die beste Lösung.
Ja, deswegen, wer weiß, am Ende des Tages bewerten ja auch wir ihn sozusagen an seiner sportlichen Leistung, nicht nach dem, was er gesagt hat. Ne? Den Verein lieben kann man immer behaupten. In dem Sinne, am Ende geht es ja darum, wie du es auf den Platz auch bringst. Und das hat er gegen PSG auf jeden Fall wieder deutlich besser getan. So, das lässt und das so können wir es ja erstmal zusammenhalten.
Er war gegen Augsburg besser als gegen St. Pauli und er war gegen Paris besser als gegen Augsburg.
Immer wieder beim Thema Rhythmus. Beim Thema Rhythmus sind wir vielleicht auch bei einem Mann, mit dem ich noch ganz kurz, dann wollen wir auch bald sozusagen ein Thema wechseln, aber Harry Kane ist nochmal ein Thema. Der hat zwar den Rhythmus, der hatte auch den Rhythmus unter anderem gegen Augsburg, einen Dreierpack wieder gemacht beim dritten Tor. Ich weiß gar nicht, wie er mit den Beinen dahin gekommen ist, wo er war, da eigentlich das Bundesliga-Logo nachgestellt.
Ich habe zu ihm im Interview danach gesagt, Harry, wir reden so oft über deine Elfmeter, jetzt reden wir mal über deine Flexibility.
Oh, Flexibility.
Ja, du hier, Englisch,
mein
Steckenpferd.
Native Speaker.
Ja, Bayerisch, Deutsch und dann Englisch. Und da hat er gesagt, ja, meine Frau hat mir schon geschrieben. Die hat sich auch gewundert, wie flexibel ich bin.
Ach.
Und bei der Anzahl von Kindern ist sie noch überrascht.
Lassen wir nicht
zu tief ins Privatleben ein, sondern sprechen über die Leistung gegen Paris.
Genau.
Da war er weitgehend unsichtbar.
Das ist jetzt ein bisschen meine Thematik. Ich will hier überhaupt gar nicht jetzt wieder irgendwie
Harry Kane
schlecht reden. Überhaupt gar nicht, weil nochmal den Stellenwert haben wir, glaube ich, beide hier schon tausendmal betont. Es geht nur darum, er war Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dienstag, gar nicht Montag. und wurde nämlich auch dazu gefragt. Das ist halt in England wieder meistens vor so großen Spielen.
Auch aus Deutschland.
Auch aus Deutschland, aber in dem Sinne war die Fragestellung, okay, aus England kamen wieder Berichte vor großen Spielen, dass irgendeiner wieder sagt, Mensch, Harry Kane und die großen Spiele, das passt nicht. So, da hat er selber relativ offensiv, so, er ist ja immer ein großer Gentleman, gesagt, ey, naja, aber letzte Saison habe ich auch gegen BVB und gegen Stuttgart und wie auch immer, habe ich auch alles genetzt. Jetzt ist das in Anführungszeichen wieder größeres Spiel als jetzt im Vergleich zu Augsburg, ohne es despektierlich zu meinen. Und er ist nicht, naja, er, unsichtbar trifft es fast. Also er war überhaupt nicht im Spiel eingebunden. Ist, wie gesagt, ja, die Latte, wie erklärst du dir das?
Die Latte liegt höher bei ihm, deswegen ja. Schaut man natürlich auf ihn. Dann war Didi Hamann, der ja sich in der Richtung geäußert hat, auch noch im Stadion.
Dann, ja, dann glaubst du, da war dann wirklich
Puls, nein, oder? Nein, aber das ist natürlich für uns Journalisten, ist ja. Das natürlich dann ein Thema.
Ja.
Und Man achtet ein bisschen mehr auf ihn. Er war motiviert, er hat Einsatz gezeigt.
Natürlich.
Und er war wieder Harry Kane. Aber es ist gegen Paris einfach eine andere Nummer als gegen Augsburg. Und an seiner grundsätzlichen Qualität gibt es aber nichts zu deuteln.
Nein.
Weil er muss halt dann auch mal eingesetzt werden von den anderen Kollegen. Also so ehrlich muss man sein.
Nee. Seiner grundsätzlichen Qualität, wie gesagt, da will ich überhaupt gar nicht dran schrauben.
Gut, dass wir das klargestellt haben.
Ne, also das ist ja vollkommen klar. Nochmal, nicht umsonst hat der Mann die Torquote, die er hat. Ich will jetzt nur mal, wenn wir jetzt nur auf die Champions League schauen und auf die Spiele Zagreb mal außen vor gelassen hat, da er natürlich selber auch performt, das war vielleicht in Anführungszeichen nicht nur wahr, sondern ist der bislang schwächste Gegner gewesen, gegen den man gespielt
hat. Laut Tabelle sah das lange Zeit nicht so aus.
Sind die vor Real Madrid, glaube ich sogar, oder? Aber das ist auch wieder was anderes. Aber in Birmingham einen schwierigen Stand gehabt, hat in Barcelona getroffen, aber mit der gesamten Mannschaft in dem Sinne einen schwierigen Stand gehabt.
War ein großer Gegner, gegen den er getroffen hat.
Ja, das ist richtig. Und hat jetzt gegen Benfica und gegen PSG zwei Spiele hingelegt, die, wie gesagt, ja, okay sind. Ist ja nicht so, dass der da eine Arbeitsverweigerung hinlegen würde. Wie du sagst, ist ja immer hundertprozentiger Einsatz. Aber er wird halt dort entweder nicht so eingesetzt oder nicht gefunden oder findet selber die Räume einfach nicht. Wie gesagt, hat das was mit der Qualität des Gegners zu tun? Ist das einfach nur Zufall? Wie erklärst du dir das?
Es hat mit der Qualität der Gegner zu tun. Ganz einfach. Und man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, Harry Kane, der hat dann auch schon so nach einer halben Stunde gemerkt, heute wird's irgendwie nix, und hat dann wieder mehr die Wege nach hinten gesucht und hat da im Aufbau versucht zu helfen. Das ehrt ihn ja, und das zeugt ja auch von Qualität, wenn man sich dann einfach seinen persönlichen Plan anders zurechtlegt.
Mhm.
Also keine Panik, Harry Kane, der wird schon wieder treffen. Zum Beispiel in Dortmund am Wochenende.
Siehst du, super, klasse. Da haben wir doch das abgehakt. Letzte Frage zu dem Spiel. Hast du das Gefühl oder traust du es den Bayern zu, dass sie jetzt noch unter die Top 8 doch noch kommen? Vincent Kompany betont ja immer, 6 Siege laut Statistik. Er sagt ja immer, die Tabelle mit mir und der Tabelle ist noch nicht, wir sind noch keine Freunde geworden. Ich verstehe sie noch nicht so ganz. Wir tüfteln auch alle noch weiterhin dran. Aber wenn ich mir jetzt so das Restprogramm angucke, jetzt gegen Donetsk auf Schalke noch vor Weihnachten und dann noch in Rotterdam und zu Hause gegen Bratislava, sind 3 Siege zumindest möglich?
Naja, die Tabelle hat eigentlich einen schlechten Ruf, weil man sagt, ja, es ist nicht vergleichbar und so weiter, aber es hat natürlich auch den Vorteil, du kannst dich voll und ganz auf dich konzentrieren.
Mhm.
Wenn du die Marschroute hast, 6 Siege, und schaust dir deine Gegner an, dann kann man jetzt bei dem Restprogramm schon sagen, also 3 Siege sind drin, und dann wirst du vermutlich, wenn wir der Mathematik glauben können, dann wirst du vermutlich auch unter die ersten 8 kommen. Also es ist alles drin, und wenn es nicht passiert, ja, auch nicht schlimm, angesichts der Tatsache, dass man eben in Birmingham und Barcelona verloren hat.
Wie gesagt, es ist trotz der Niederlagen, es waren jetzt so unglaublich wichtige 2 Heimsiege hintereinander. Wie gesagt, du bist wieder in einer guten Position, in einer deutlich besseren als Man City, Real und Konsorten. PSG selbst auch. Wie gesagt, die sind, glaube ich, sogar aktuell komplett aus dem Topf raus.
RB Leipzig.
RB Leipzig ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Die sind
ja, aber
gar nicht
RB
Top
Leipzig
drin.
Zum Beispiel, ja. Haben noch 3 Spiele, 3 Siege,
ja.
Und du bist dann in den Playoffs.
Ja. Ja, wenn alles gut läuft, ne? Wenn die Konkurrenz auch mitspielt. Ja, du, es ist immer alles möglich. Ein Hauptschlüssel für die beiden Erfolge war aber auf jeden Fall das Zu-Null-Spiel mal wieder hinten drin. Und dementsprechend wollen wir natürlich jetzt in unserer zweiten Rubrik über 2 Spieler sprechen, die mitverantwortlich dafür sind, dass es erneut ein Zu-Null-Spiel gab. Und das ist jetzt alles in unserer zweiten Rubrik.
Der Spieler des Spiels.
Und damit, Kumbi, kommen wir schon zu den beiden Spielern, denen du am Dienstagabend die Sport 1-Note 1 gegeben hast.
Das ging mir ganz leicht von der Hand.
Dayo Upamecano und Min-Jae Kim haben sich die Eins verdient, weil?
So wie ich es am Anfang unseres Podcasts hier gesagt habe, hast du den Eindruck gehabt, da würde was schiefgehen?
Nee.
Nein, und dann trifft Kim auch noch.
Ja. In bester Abstaubermanier. Also.
Wurde, und das habe ich erst nach meiner Notenvergabe erfahren, wurde er Man of the Match, Min-Jae Kim.
Mhm.
Da gibt es nichts dran zu deuteln. Und Max Eberl hat es gesagt. Das ist ja interessant gewesen. In Barcelona sagt Max Eberl, also verteidigt er zwei Spieler einzeln und dann hätte er die Chance gehabt zu triumphieren.
Wir haben es jetzt vorliegen, ja?
Gegen PSG. Und dann sagt er, ja, wir haben alle gut verteidigt.
Ja,
also ich hätte diesen
Moment genutzt.
Ja, ich hätte der Versuchung nicht widerstanden. Als Sportvorstand des FC Bayern. Ich hätte schon gesagt, Freunde, ich hab's euch gesagt.
Wir hören mal eben ganz kurz rein. Man hört auch am Anfang noch deine Frage in die Richtung und dann kommt folgende Antwort von Max Eberl auf die Thematik in der Innenverteidigung.
Die wirken ja im Vergleich zu anderen Spielen wie ausgewechselt. Wie groß ist da der Anteil vom Trainer und auch von dir? Du hast die beiden ja immer mit bis aufs Blut verteidigt.
Sollen wir mal fragen, war ein Trainerschein oder? Nein, die Zeit ist vorbei. Seitdem ist es besser geworden. Ich weiß nicht, ob Plätti im Hintergrund vielleicht ein paar Anweisungen gegeben hat. Du hast einen Schein gemacht, das weiß ich nicht. Sie haben davor auch schon sehr ordentlich gespielt. Und wie gesagt, ich habe das ja auch damals etwas emotional nach Niederlage, die uns wehgetan hat, auch gesagt. Für mich ist es zu einfach, wenn wir es nur auf die Verteidiger reduzieren, wenn Gegentore bekommen und wenn wir nur auf die Stürmer schauen, wenn wir Tore schießen. Das ist die Mannschaft, die auf dem Platz dann agiert. Und das kriegen wir momentan sehr, sehr gut auf dem Platz zu verteidigen. Auch die letzten 10 Minuten war es vielleicht eben nicht ganz so kompakt heute, weil eben vielleicht 1-2 Meter dann gefehlt haben, von den Offensiven sie wieder zurückzukommen, wieder einen Anschluss zu finden an die Gruppe. Das machen wir in den letzten Wochen wirklich herausragend, über ganz lange Distanzen der Spielzeiten. Und das ist ein Stück weit der Schlüssel, warum wir jetzt eben kaum Gegentore bekommen. Aber natürlich dann auch die Räume nach vorne etwas weiter sind. Und dann müssen wir uns wieder auf einen zähen Gegner einstellen, der natürlich wieder kompakt steht. Und da müssen wir uns wieder Chancen erspielen. Aber diese Gemeinschaftlichkeit als Truppe, so verteidigst du.
Ja, und da kommt natürlich Kombi nochmal dieses legendäre Trainerschein-Zitat, ne, gegen unseren Kollegen sozusagen Florian Plettenberg, der direkt neben uns stand, ne? Also ich stand,
mit dem ich ja auch einst bei Sport1 zusammengearbeitet habe und der direkt neben mir stand. Und meine Frage hat quasi zur großen Versöhnung von München geführt.
Ich wollte gerade sagen, fehlte nur noch die Umarmung eigentlich. Sonst war alles bereitet.
Da ist ja eine Absperrung dazwischen und so weit sind wir auch nicht, dass hier Reporter die Protagonisten umarmen und umgekehrt. Aber es war schön, dass dieses Thema so ein bisschen Fahrt verloren hat und dass man das alles mit Humor nehmen kann.
Richtig.
Und man hat halt auch einfach gemerkt, Max Eberl war ein bisschen entspannter als damals in Barcelona.
Wie gesagt, er nutzte, glaube ich, die Gelegenheit auch nochmal, um das dann so ein bisschen aus der Welt zu schaffen. Ne? Ich glaube, das hat er da jetzt auch nochmal gesagt, die Niederlage damals tat weh, es war ein emotionaler Moment, ne? Vielleicht auch einfach mal, wie es komplett menschlich ist, ein falscher Moment, wo man mal auf irgendwas angesprochen wird und dementsprechend er dann auch einfach mal so reagiert hat. Es ist, wie gesagt, ja schon längst aus der Welt geräumt zwischen beiden, das war jetzt einfach nur nochmal so diese öffentliche Versöhnung.
Es gab auch gar keinen Grund, sich irgendwie zu entschuldigen.
Ich wollte gerade sagen, also das passiert alles, da sind wir alle hart im Nehmen, dementsprechend ist das überhaupt gar kein Problem und trotzdem, vielleicht inhaltlich nochmal drauf, wie du es richtig gesagt hast, er sagt zwar ganz kurz, ja, die beiden machen es seit Wochen schon gut, aber lobt dann eher das allgemeine Team, wie sie gegen den Ball arbeiten, alles. Und wir hören uns, bevor du darauf antwortest, passenderweise nochmal ganz kurz Thomas Müller dazu an. Der wurde nämlich auch nach diesen 0-0 gefragt und ging auch nicht auf einzelne Personalien ein, sondern lobte eher das gesamte Team. Das hat Müller gesagt.
Ja, gut, absolut gut, weil wir jetzt unsere 0-0 nicht deshalb haben, weil der Manu 5 unhaltbare pro Spiel halten muss, sondern weil wir insgesamt als Team einfach gut funktionieren. Der Schlüssel zu Null ist einerseits natürlich die mannschaftliche Defensivarbeit und andererseits aber natürlich auch unser Verhalten im Ballbesitz. Da haben wir schon Fortschritte gemacht, würde ich sagen.
Und da kommt es halt auch wieder dieses Wort mannschaftliche Defensivarbeit. Ne? Müller sagt dazu nochmal, wie wir im eigenen Ballbesitz aufgetreten sind und uns da stetig weiter verbessern oder uns nochmal verbessert haben. Das ist auch das, was du so ein bisschen in den letzten Berichten geschrieben hast. Es hat sich seit Barcelona was getan. Also in der allgemeinen Auffassung, Bayern presst trotzdem noch hoch und alles, aber es ist so ein bisschen eine andere Spielweise.
Es ist eine andere Spielweise, es ist ein bisschen abgesicherter. Also solche Szenarien wie in Barcelona, dass Joshua Kimmich dann irgendwie so als halber Abstauber, Libero, da hinten eiskalt erwischt wird, gibt es nicht mehr und da gehört die ganze Mannschaft dazu. Das wussten wir auch vorher. Wenn du vorne ausreichend presst, dann kommt der Gegner gar nicht in so Situationen, dass er dich da hinten kalt erwischt. Vincent Kompany hat das angepasst und was man so hört, er hat sich auch ein bisschen im Verein umgehört. Mhm. Im Verein gibt es ja genügend Leute, die auch mal gut Fußball gespielt haben oder auch aktiv noch gut Fußball spielen. Mhm. Und Vincent Kompany hat da offenkundig so eine kleine Fragerunde gemacht. Was denkst denn du? Hat sich da Input geholt und hat danach gehandelt. Und das zeichnet ihn natürlich schon aus.
Trotzdem.
Dass er nicht, ja. Also wir haben ja so ein bisschen auf der Sturheitsskala haben wir schon irgendwie bemerkt, hoppla, hoppla, hoppla.
Ja.
Ich habe dir von dem Interview mit dem englischen, mit der englischen Burnley-Legende erzählt, der gesagt hat, er hatte in England schon den Eindruck, dass Vincent Kompany irgendwann mal stur geworden ist.
Mhm.
Das kann er sich jetzt nicht vorwerfen lassen.
Nee, überhaupt gar nicht. Also wie gesagt, wir haben es auch hier kurz bemerkt bei diesen 4-5 Spielen, wo es dann Frankfurt, Leverkusen, Aston Villa, Barcelona, wo es dann schon ein bisschen aussah, hey, die Leistung stimmte zwar, aber ergebnistechnisch geht's ja, vielleicht in die falsche Richtung.
Spruch, ich glaube, wenn ich irgendwelchen Insta-Kacheln trauen darf, Zitat-Kacheln,
ja.
Da gibt es auch diesen Spruch von Albert Einstein angeblich, also glaubt nicht alles, was im Internet passiert, aber,
aber glaubt alles, was
die Stefan Definition Kumberger. Von Wahnsinn ist, ja. Immer das Gleiche zu tun und einen unterschiedlichen Ausgang zu erwarten.
Ja.
Und diesen Spruch hat sich offenbar Vincent Kompany zu Herzen genommen und hat sich gedacht, wenn ich einen anderen Ausgang haben will, als in Barcelona oder als in Frankfurt, dann stelle ich ein bisschen um, dann drehe ich an den Schräubchen.
Und es hat funktioniert und wir beide sind ja sozusagen nicht Sportvorstand des FC Bayern München, deswegen dürfen wir ja mal loben und auch über zwei Personen explizit sprechen und nicht immer das ganze große Gebilde sozusagen im Auge haben. Und es hat halt eben halt auch was mit Upamecano und Min-Jae Kim zu tun, die, wie gesagt, am Anfang der Saison ordentlich auf die Mütze bekommen haben. Auch hier im Podcast, zum Beispiel nach dem Wolfsburg-Spiel, auch von uns beiden. Damals, glaube ich, wegen dem Auftritt zu Recht, aber halt auch kritisiert worden. Aber jetzt wirklich nicht nur bei dem Spiel, sondern seit Wochen in einer richtig guten Form sind. In einer super guten Form sind sogar.
Ich finde, bei den beiden merkt man immer, wer heute der Chef ist. Und das hat ja vergangene Saison ein bisschen so gefehlt. Deswegen haben ja auch dann Matthijs de Ligt, über den mittlerweile in München niemand mehr redet.
Ja.
Und Eric Dier die Innenverteidigung gebildet, weil da hat man gemerkt, der Matthijs de Ligt ist der Chef und der Eric Dier ist der brave, seriöse und gute Arbeiter.
Mhm.
Und bei Kim und Upamecano hat man sich immer gedacht, Freunde, kommuniziert mehr, wer ist denn bei euch der Boss? Und das merkt man jetzt. Gegen PSG war zum Beispiel Kim der Chef. Der hat die Zügel in der Hand gehabt und Upamecano hat sich ein bisschen nach ihm orientiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du Kommunikation hast und dass eine Chefrolle klar verteilt ist. Die kann sich zwar abwechseln in verschiedenen Spielen, je nachdem, wer sich gut fühlt und so weiter, aber das hat man in der vergangenen Saison nicht immer gespürt und jetzt merkt man es.
Und Min-Jae Kim hat tatsächlich danach auch zu uns gesprochen in der Mixzone kurz.
Das war ja herzallerliebst.
Wie gesagt,
der arme Mann, der sich ganz, ganz selten zum Interview stellt, ja. Und dem war ja seine gute Leistung und dann dieser Man of the Match Award war ihm ja fast peinlich.
Ich wollte gerade sagen, also er wurde von uns nur angesprochen und er sagte schon, Mensch, im Englischen, klar, er kann zwar da Antworten geben, er ist aber jetzt einfach noch nicht so sicher, was auch vollkommen in Ordnung ist.
Asiatische Zurückhaltung.
Ja, genau, war sehr zurückhaltend und hatte trotzdem, der eine Satz, der mir im Ohr geblieben ist, war I love Upa.
Ich weiß gar nicht, ob er das so gemeint hat.
Ja, ich weiß auch nicht, aber I love Upa war auf jeden Fall, wurde gesagt, also Liebe.
Der Satz ist gefallen, es ist Liebe.
Liebe, 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 überall. Ist auch schön, ist auch gut. Kann man vielleicht da zum Abschluss noch. Es war ja die große Frage, dass die beiden es sportlich drauf haben. Das hat man bei Upamecano sowohl schon bei den Bayern davor, aber besonders auch zu Leipziger Zeiten gesehen. Das hat man erst recht bei Min-Jae Kim in seiner Zeit in Neapel gesehen. Und trotzdem war es ja das große Thema, reicht dieses Innenverteidiger-Duo aus, um die ganz, ganz großen Ziele anzugreifen, die der FC Bayern halt hat, besonders nach dem De Ligt-Verkauf. Wenn man das jetzt betrachtet, wie würdest du darauf antworten? Nachdem jetzt ja bald sozusagen die erste Hälfte der Saison.
Ich habe ja ein gutes Gedächtnis und ich habe ja in einer der ersten Folgen hier zu dieser Saison gesagt, ich glaube nicht, dass du mit diesem Innenverteidiger-Pärchen den Champions-League-Titel an sag mal.
Jetzt aber.
Es geht mir schon so schlecht von den Lippen, den Champions-League-Titel.
Ist aber ein schlechtes Zeichen, wenn du es nicht aussprechen kannst. Das ist
ja,
schon,
weil ich glaube immer noch nicht, dass, weiß nicht.
Bist du noch nicht so überzeugt, auch nach so einer Vorstellung
nein,
jetzt?
Ich bin wie der ganze Verein noch nicht im Finale der Hormfieber. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch und vorsichtig.
Gut, wie gesagt, man redet ja so ein Finale auch nicht herbei, sondern am Ende wird es auf dem Platz entschieden. Und trotzdem sage ich, es geht ja eine Richtung, wo man zumindest, PSG ist nicht mehr das internationale Kaliber, was es vielleicht vor 2-3 Saisons noch zumindest auf dem Papier war. Und trotzdem, dass man wieder so defensiv so gut stand, wie gesagt, der Lauf in der Bundesliga, das lässt einen ja zumindest ein bisschen besser über die Thematik nachdenken.
Es ist mehr Zuversicht angebracht als nach dem Wolfsburg-Spiel.
Ja.
Aber ich werde jetzt noch nicht die Finalteilnahme ausrufen.
Gut, dann warte ich noch ein bisschen. Frage ich nächste Woche nochmal. Wer weiß, obwohl da haben wir ganz andere Themen.
Wenn sie dann im Champions-League-Finale stehen,
ja,
und mir tausende Fans schreiben.
Du warst der Einzige, der nicht dran gelaufen
hat. Du hast gezweifelt,
ja,
du Nase. Dann muss ich Abbitte leisten. Das werde ich dann auch hier im Podcast tun.
Aber Gnade Gott, wenn sie nicht im Finale stehen. Dann müssen wir alle anderen die Abbitte leisten.
Dann
werde
ich hier mit dem Hermelinmantel und mit der Krone reinkommen und werde sagen, Freunde.
Mit deiner Wellensteinjacke.
Erstens darfst du hier keine Produktnamen nennen.
Mit deiner W-Punkt-Jacke.
Habe ich diese Jacke jetzt losgebracht.
Ja.
Wir sollten unsere Insider-Witzchen auch ein bisschen erklären. Ich habe eine Jacke vor einiger Zeit mir gekauft und ich merke, dass ich, wenn ich beim Einkaufen bin oder wenn ich in den Stadien dieser Welt bin, diese Jacke begegnet mir immer, immer wieder. Letztens erst am Montag ein französischer Kollege beim Training angehabt. Und ich muss sagen, irgendwie ist mir die Freude, also die war natürlich auch jetzt schon ein bisschen gealtert, irgendwie ist mir die Freude an dieser Jacke vergangen und ich habe mir am Montag habe ich mir eine neue Jacke gekauft.
Steht dir gut, kannst du gut tragen, die neue Jacke.
Ja, danke.
Winterfest.
Interessant ist ja, dass ich jetzt plötzlich wieder, also bei dieser Marke, habe ich jetzt Größe S.
Ja.
Es ist lang her, dass ich Größe S hatte.
Warst du auch sehr stolz präsentiert tatsächlich.
Ja, natürlich.
Du.
Natürlich. Aber jetzt hier.
In Winterform. Wir machen Schluss. Weiter.
Wir reden
machen
nicht weiter. Über Winterjacken.
Wir reden nicht über Winterjacken, sondern wir reden über die Zukunft der Bayern. Und das sehr, sehr ausführlich jetzt in unserer dritten Rubrik.
Die Zukunft der Bayern.
Ja, Kumi, und in der Rubrik Zukunft der Bayern geht es diesmal, ja, wen wundert es, um eine Vertragsverlängerung oder um ein Thema einer Vertragsverlängerung. Nachdem wir jetzt letzte Woche auch nochmal Jamal Musiala durchgekaut haben, Jan-Christian Dresen nochmal durchgekaut haben, geht es jetzt nochmal um Joshua Kimmich. Und das nicht, weil uns keine Themen einfallen würden, sondern
weil sich die Situation ständig ändert.
Weil das Gefühl wie eine Achterbahn ist. Und jetzt ist diese Woche relativ viel passiert zu dem Thema. Und zwar hat sich Max Eberl bei den Kollegen der Sportbild geäußert zuerst und nochmal unterstrichen und untermauert, Joshua Kimmich soll der neue Kapitän werden, sobald Manuel Neuer nicht mehr da ist und Thomas Müller nicht mehr da ist. So, und er hat diese Wichtigkeit nochmal untermauert. Jetzt hat er zu uns gesprochen nach dem PSG-Spiel und da ist schon wieder gefühlt ein neuer Stand bei rumgekommen. Kannst du das, bevor wir gleich nochmal reinhören wollen, kurz schon mal ein bisschen zusammenfassen, was da passiert ist?
Ja, man bemerkt, dass Max Eberl so eine stufenweise Entwicklung genommen hat. Beim Arsenal-Hinspiel in der vergangenen Saison sagt er, der Joshua Kimmich könnte sich doch auch mal committen. Dann hat er dieses Interview gegeben in der Welt und hat gesagt, also wir haben hier keine Garantien zu vergeben. Das Wort Garantien kann man sich schon mal merken. Dann saß er Mitte September bei uns im Stahlwerk Doppelpass und hat gesagt, ich habe auch Fehler gemacht mit Joshua Kimmich. Er soll das Gesicht des Vereins werden. Das hat man dann mehrmals wiederholt, auch andere Chefs. Und jetzt hat man, weil Joshua Kimmich ein bisschen distanziert wirkte, nochmal eins draufgelegt und hat ihm quasi die Garantie gegeben, du darfst dann Bayern-Kapitän werden. Also man merkt, Max Eberl verneigt sich immer tiefer,
ja,
vor Joshua Kimmich.
Ja.
Von dieser Aussage beim Arsenal-Spiel bis jetzt, das war ein kurzer Weg.
Wir haben natürlich nochmal jetzt die O-Töne alle zurechtgelegt, damit ihr euch nicht nur denkt, was reden die beiden hier gerade vor sich hin, sondern damit ihr sozusagen selber Max Eberl nochmal anhört. Als allererstes würde ich nochmal kurz in das beim Doppelpass damals im September reinhören wollen.
Das war der Startschuss zur Wende.
Genau, da hat er nämlich Folgendes zur möglichen Vertragsverlängerung beziehungsweise auch zum Binnenklima zwischen ihm und dem Verein und Joshua Kimmich gesagt.
Wir haben mit ihm wirklich klar gesprochen, wir haben natürlich auch Gerüchte gehört, PSG war sehr interessiert an ihm, hat sich auch mit PSG ausgetauscht, was auch völlig legitim ist auf dem Fußballmarkt, aber wir haben mit ihm Gespräche geführt, haben gesagt, hör zu Josh, das sehen wir mit dir, wir wollen, Thomas und Manu werden irgendwann ihre Karriere beenden, das ist absehbar, ob es dann im nächsten Sommer oder übernächsten Sommer, was auch immer, also das ist absehbar und Josh soll, der ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Josh soll das Gesicht zusammen mit Jamal, zusammen mit anderen Spielern von Bayern München werden. Deswegen die Verlängerung für uns ein großes Thema. Ich sage nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich sage auch nicht, dass jede Äußerung von mir immer hundertprozentig richtig war. In der Gemengelage, wo ich mich damals befand, hatte ich das Gefühl. Und genau das haben wir mit Josh gesprochen. Genau, ich habe gesagt, Josh, auch ich habe nicht alles richtig gemacht. Die Äußerung hätte ich mir sparen können. Wir wollen einen Schlussstrich ziehen. Okay. Wir wollen neu anfangen. Wir wollen ein Stück weit eine neue Ära prägen. Und da gehört das eben auch dazu, Dinge zuzugestehen, die man vielleicht selber nicht richtig gemacht hat. Und wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, frei von Fehlern zu sein.
Ja, Kumi, du saßt damals auch mit in der Runde. Wir haben es, glaube ich, auch in der Podcast-Folge danach schon besprochen. Und du sagtest auch, okay, das ist nicht eine 180-Grad-Wende gewesen, aber das war schon, wie du es eben jetzt auch nochmal benannt hast, der deutliche Schritt damals zum ersten Mal voraus. Joshua, wir haben Fehler gemacht. Ich habe es auch selber Fehler gemacht, hat Max Eber gesagt. Und wir sind jetzt auch öffentlich bereit dazu, diese Fehler einzugestehen.
Ja, das kam gut an bei der Kimmich-Seite. Ich habe es auch schon hier im Podcast gesagt. Und es ist jetzt so, durch diese immer tiefere Verneigung von Max Eberl, jetzt liegt der Ball eben bei Joshua Kimmich. Und Joshua Kimmich ist clever genug, zu wissen, jetzt habe ich ihm so ein paar Spitzen gemacht, habe bei der Nationalmannschaft gesagt, gab ja auch mal schlechtere Zeiten und hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als hätte er ein Elefantenhirn und hat sich alles gemerkt. Es gab diese bemerkenswerte ZDF-Dokumentation über ihn und seine Situation während Corona, als ihn der Verein da aus seiner Sicht auch im Stich gelassen hat. Das hält er am Köcheln. Also er teilt allen Leuten mit, wenn er danach gefragt wird. Es gab Dinge, die ich offenkundig noch nicht ganz vergessen habe und vielleicht auch noch nicht ganz verziehen habe.
Ich wollte gerade sagen, und verstehst du es so rum, dass man wirklich merkt, hey Leute, ihm ist das wichtig, dass man das nicht vergisst, falls am Ende vielleicht auch eine Entscheidung gegen Bayern München fallen sollte, damit er halt auch sagt, hey Leute, es gab halt einfach eine Zeit, es ist super schön, dass ich jetzt hier gerade umworben werde und ich fühle mich ja in der Mannschaft und im Verein auch wohl, aber es gab halt einfach auch eine Zeit, da habe ich mich sehr, sehr unwohl im Verein gefühlt.
Genau, er hält das Thema am Köcheln und er hat ja am Dienstag nach dem PSG-Spiel nicht gesprochen. Und zwar nirgends, sondern hat mit einem Lächeln gesagt, also dann schönen Abend, gute Nacht. Und da ist er natürlich auch clever vorgegangen, weil die Newslage war ja aktuell, alle haben über die Aussagen von Eberl gesprochen, der Kimmich soll Bayern-Kapitän werden. Max Eberl hat sich dann in der Mixzone auch nochmal geäußert und dann lag der Ball eben eigentlich bei Kimmich und der hat die clevere Entscheidung getroffen, naja, jetzt lassen wir mal erstmal die Schlagzeilen auf der positiven Seite für mich, dass ich hier der neue Kapitän werden soll. Da sollen jetzt erstmal alle drüber diskutieren und ich äußere mich dann zu gegebener Zeit.
War übrigens der Erste mit weitem Abstand, der aus der Kabine gekommen ist. Ne? Also ich glaube, wir haben, wie gesagt, bis spät in die Nacht gewartet. Da wurde noch ein bisschen, was auch okay ist, so ein Sieg auch, glaube ich, noch mal ein bisschen zelebriert, gefeiert in der Kabine. Ein paar Spieler kamen erst sehr, sehr spät raus. Aber wie gesagt, Joshua Kimmich war sehr, sehr früh weg. Aber mit dem Lächeln, ist auch vollkommen okay.
Wenn du mal schnell duschst und er hat ja jetzt auch einen Kurzhaarschnitt, da geht das auch ein bisschen schneller. Ja. Der Trainingsanzug ist auch schnell angezogen. 1-0 gewonnen, alles klar, überall abklatschen.
Abfahrt.
Du musst nicht zur Dopingkontrolle. Ja. Dann ist so ein Tag schnell beendet.
Vielleicht willst du noch ein Kind ins Bett bringen. Obwohl, wahrscheinlich schlafen die alle also schon.
Bei dem Alter der Kinder von Joshua Kimmich, hoffe ich, haben die schon geschlafen.
Verstehst du?
Ohne hier Erziehungstipps geben zu wollen.
Ich wollte gerade sagen, verstehst du die Marschroute von Max Eber? Wir hören jetzt gleich danach nochmal kurz rein, was er jetzt genau beim PSG-Spiel gesagt hat. Aber verstehst du vorher, du hast es eben gesagt, er verneigt sich immer tiefer. Verneigt er sich schon zu tief?
Nee, es hält sich noch im Rahmen. Man könnte natürlich schon sagen, mein Gott, der Eberl, der muss ja verzweifelt sein, wenn er jetzt das Kapitätsamt auch noch drauflegt auf diesen Angebotsturm, auf dieses Geschenk, das man Joshua Kimmich da überreicht. Aber es ist alles noch im Rahmen und es passiert ja im Sinne des Vereins. Und ich sage jetzt mal, wenn du als Sportvorstand Fehler eingestehen musst, dann nimmst du natürlich einiges an Verantwortung auf dich und schützt damit den Verein. Also das ist ja auch ein Zeichen in den Verein hinein, dass er sagt, mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich auch mal Fehler eingestehe. Wenn dieses Eingeständnis dann dem Verein hilft und Joshua Kimmich hier bleibt, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann können die Leute sagen, mein Gott, da hat er sich aber ziemlich abgebuckelt. Aber so what? Das Ergebnis ist, Joshua Kimmich spielt dann beim FC Bayern, alle sind glücklich.
Ja, klar.
Und das gehört auch dazu, dass du Fehler eingestehst und dann auch mal eine andere Marschrichtung einlegst.
Aber wie ist das zu erklären, Kumi? Du hast es ja eben nochmal den Verlauf ganz am Anfang skizziert. die Aussagen nach dem Arsenal-Spiel damals mit dem Commitment, das Interview mit, wir können hier niemandem irgendetwas versprechen, da ging es ja gar nicht um irgendwelche Sachen mit Kapitänsamt, da ging es um, dass du überhaupt auf dem Platz stehst in dem Sinne. Und jetzt, diese, das ist ja wirklich eine 180-Grad-Wende, ne? Also dass das nochmal komplett anders sozusagen, du sollst das Gesicht werden, war die erste Aussage. Ne? Also erstmal die Entschuldigung, dann du sollst das Gesicht werden, dann die Kapitänsgeschichte. Also du gibst ihm ja die, du legst ihm das Angebot hin, nicht nur weiterhin einen großen Vertrag mit guten Bezügen und ein wichtiger Spieler zu sein, sondern der wichtigste Spieler dieses Vereins zu werden.
Also die Aussage in dem Interview, wo er gesagt hat, wir können hier niemandem etwas garantieren, das verstehe ich, weil es ist auch ein Zeichen in die Mannschaft, in den Kader hinein. Freunde, klar gibt es Spieler, die haben sehr, sehr große Verdienste und die werden ein bisschen besser behandelt, aber grundsätzlich seid ihr alle gleich. Aber diese Aussage vor dem Arsenal-Spiel, die habe ich eben nicht verstanden. Mhm. Das war ein Fehltritt von Max Eberl. Da war er auch noch nicht so lange da.
Ja.
Und da hat er vielleicht auch gedacht, er muss Kante zeigen und die Position des FC Bayern deutlich machen. Hier, wir lassen uns nicht an der Nase rumführen. Aber also die Aussage habe ich nicht verstanden. Die in dem Interview, dass man nichts garantieren kann, die habe ich schon verstanden.
Dann hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Ist ein längerer Auto, nur schon mal als kurze
Vorwarnung. Wir hören doch Max Eberl gerne zu.
Vorwarnung, ich wollte gerade sagen, er erklärt nämlich in zwei Tönen, die hintereinander geschnitten sind, relativ gut jetzt nochmal, wieso der ganze Verlauf war und warum auch Joshua Kimmich seit dem Sommer wieder wichtiger für die Bayern geworden ist.
Und ich glaube, da braucht man ja kein Hehl draus machen, dass das Joshua eine Zeit hatte, wo sich alle nicht ganz wohl gefühlt haben, wo alle vielleicht ein Stück weit auch nicht sich so verhalten haben, wie es sein muss. Das gebe ich auch ganz offen zu. Aber mit Beginn der Saison war das für mich vorbei und Joshua hat gezeigt, gerade im Mittelfeld wieder, was für eine Qualität er hat. Ich glaube, er kommt wieder auf das Level, wo er schon mal war, wo einer der besten Mittelfeldspieler der Welt war. Er ist Gesicht der deutschen Nationalmannschaft, das allerdings auf der Rechtsverteidigerposition. Er soll bei uns Gesicht von Bayern München werden, wenn dann irgendwann Manuel und Thomas mal ihre Karriere beenden. Dann soll Joshua das Gesicht von Bayern München werden, neben Jamal. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht sagen und mehr können wir ihm auch nicht anbieten. Aber Joshua verdient sich das auch jeden Tag mit seinen Leistungen. Und ja, das wollen wir natürlich zurückgeben. Und wir sind bereit, wenn er sagt ja, dass wir das dann auch final über den Tisch bringen. Aber das ist halt noch nicht passiert. Aber ich weiß es nicht, wie er jetzt dann, wie tief das bei ihm ist oder nicht. Das. Aber andersrum ist Joshua ein Spieler, der hat jetzt, glaube ich, 29, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Vertrag läuft aus. Er kann jetzt entscheiden, möchte er nochmal ein großes Abenteuer gehen, was völlig legitim ist, diese Gedankenwelt. Oder möchte er eine weitere Legende bei Bayern München werden. Und das ist eine Entscheidung, da kann man auch mal wirklich 2-3 Nächte mal drüber schlafen, weil es ja wirklich tolle Entscheidungsmöglichkeiten sind, die er hat. Ja, und welche wir natürlich präferieren, ist auch klar.
Und was auch eine kleine Wende ist, oder ja, nicht nur eine kleine Wende, er gesteht, also Max Eberl gesteht Joshua Kimmich zu, dass der seine Optionen prüft.
Das hat mich auch stutzig gemacht.
Und also im wann war das, März, April, da ja, gegen Arsenal eben zu sagen, der soll sich jetzt mal committen und jetzt zu sagen, ich habe volles Verständnis, dass er seine Optionen prüft. Also das ist ja wie in einer Beziehung, wo du erst sagst, du gehst mir aber nicht so hübsch angezogen mit tollen Haaren aus dem Haus. Und dann kommt man zu dem Punkt und sagt, ich liebe dich so sehr, du darfst sogar mit anderen Leuten flirten. Das macht jetzt Max Eberl. Und das ist ja auch wieder so ein Vertrauensbeweis von Max Eberl.
Ja.
Sagt er, jo, ich kenne dich jetzt schon lang genug, du bist lang genug im Verein, 10 Jahre fast.
Ja.
Du hast eine Familie hier in München und ich verstehe es vollkommen, wenn ein Mann mit 29 Jahren, der nicht mehr auf jeden Cent schauen muss, sich Gedanken darüber hinaus macht und auch mal ein Abenteuer wagen möchte und so weiter. Oder zumindest drüber nachdenkt. Da habe ich vollkommenes Verständnis. Ist ja auch so, wenn man ein neues Auto kauft. Das kauft man ja nicht so wie mal eben eine Dose Cola, sondern man macht sich da auch ein bisschen länger Gedanken. Und das gesteht der Joshua Kimmich zu. Und das ist auch nochmal so ein kleines Präsent obendrauf nochmal zu sagen, jo, es liegt jetzt an dir. Hier stehe ich, ich kann nicht anders.
Ja.
Komm in meine Arme, aber ich verstehe, dass du noch ein bisschen Zeit brauchst.
Ja, absolut, absolut. Und nochmal, die Fakten sprechen ja auch dafür. Er wird, ich glaube, im Februar oder Anfang des Jahres mindestens 30 Jahre alt. Ne? es ist der letzte große Vertrag und gar nicht nur geldbedingt, sondern der letzte große 4-5-Jahres-Vertrag, den er nochmal unterschreibt in diesem Fußballbusiness. Und natürlich ist es verständlich, dass du nochmal schaust, es gibt da draußen mit einem Hansi Flick beim FC Barcelona, mit einem Pep Guardiola, der jetzt nochmal verlängert hat bei Manchester City, auch Ex-Trainer, die ihn bekanntermaßen relativ gut finden, ne, und bei Vereinen arbeiten, die auch nicht komplett irrelevant im Weltfußball sind. Dass Joshua Kimmich Bayern mag, das haben wir auch in den letzten Folgen hier schon runter besprochen, dass er sich in München wohlfühlt. All das Ganze ist jetzt bekannt. Dass er natürlich trotzdem, das haben wir in der letzten Woche auch gesagt, ist die Bayern natürlich eigentlich nicht so weit kommen lassen dürfen, dass er ab dem 1. Januar halt mit anderen Vereinen wirklich sprechen darf. Also ganz intensiv über Zahlen, über Vertragsdaten, weil dann halt eben dieses letzte halbe Jahr angebrochen ist von seiner Laufzeit. Und dass du es im besten Fall halt bis dahin erledigt haben solltest.
Ja, und das ist die große Gefahr, weil Barca ist schon heiß auf Joshua Kimmich. Und ich habe dir das ja erzählt, was ich für Eindrücke da beim Auswärtsspiel der Bayern in Barcelona gesammelt habe. Diese ganzen Barca-Reporter, die auch tief drin sind im Verein, die haben mir gesagt, ja, wir gehen fest davon aus, dass der zu uns nach Katalonien kommt. Der Hansi Flick ist da, der Joshua Kimmich hat Xavi als Vorbild, das hat er auf der Pressekonferenz auch nochmal erzählt. Wir haben das Geld, wir haben die sportliche Perspektive mittlerweile auch. Wir haben das Geld mittlerweile.
Ja.
Wir haben viele junge Spieler, wo wir einen gestandenen Profi wie Joshua Kimmich brauchen können. Das ist doch vollkommen klar, dass der zu uns kommt. Wir sind doch jetzt auch wieder neu selbstbewusst. Also in Barcelona ist man richtig heiß auf Joshua Kimmich. Das ist das Thema Wertschätzung.
Ja.
Das ist das Thema Wertschätzung. Wenn das Joshua Kimmich hört und er hört es, dann wird er sich auch denken, ja, wenn ich da drüben der Heilsbringer bin.
Aber es hört sich ja ganz danach an, dass Max Eberl das, wie gesagt, halt auch bewusst ist und,
ja,
dementsprechend,
das natürlich.
Genau, und dementsprechend jetzt diese Schiene fährt. Also der ganze O-Ton, den wir eben gehört haben, könnte nicht wertschätzender sein. Also wie gesagt, mit am Anfang, er zeigt wieder die Qualitäten, seitdem er Mittelfeld ist, warum er eine Zeit lang einer der besten Mittelfeldspieler der Welt war. Ne? Und er soll das Gesicht nochmal, hat er nochmal betont sein. Und dann am Ende mit, ich verstehe das mit den, ich kann nicht in seine Gefühle reinschauen, aber ich weiß, er fühlt sich hier wohl. Aber hey, über so eine Entscheidung kann man auch mal 2-3 Nächte schlafen, all das. Also
jetzt ist der Höhepunkt erreicht. Jetzt
ja.
Sind die Fronten klar. Max Eberl hat jetzt wirklich alles getan. Klar gibt es jetzt noch Verhandlungen um Geld und so weiter, aber auf der emotionalen Ebene, Kapitänsamt, Wertschätzung etc. Jetzt hat Max Eberl wirklich alles getan, was er tun konnte.
Du hast nur eben Beziehungen angesprochen und ich habe ein bisschen Sorge davor, dass Max Eberl dann schwerer Liebeskummer irgendwie bald bevorsteht, weil das ist ja schon eine aktuell noch eine sehr einseitige Liebeskundschaft, wie sagt man das? Ja,
weil Joshua Kimmich natürlich auch alle Asse im Ärmel hat. Perfektes Alter, auslaufender Vertrag.
Aktuell super Leistung.
Top-Vereine reißen sich um ihn. Dass der jetzt nicht sofort sagt, ja klar, bleibe ich hier, kann ich aus seiner Sicht auch verstehen. Klar wäre es schön, das wäre ein tolles Zeichen auch an die Fans. Aber nach 10 Jahren im perfekten Fußballeralter sich Gedanken zu machen, mal was anderes auszuprobieren, ist, und das sagt ja auch Max Eberl, völlig in Ordnung.
Manuel Neuer hat.
Kann man ihm keinen Vorwurf draus machen.
Ja, Manuel Neuer hat in der Mixzone danach gesagt, dass für ihn Joshua Kimmich und der FC Bayern ein Match ist, wie man in der heutigen Zeit sagt. Und deshalb für ihn persönlich eigentlich die ganze Geschichte, er hat im Vertrauen in der Mannschaft, im Trainerstab und so weiter, nur noch Formsache wäre, aber es gehören halt immer zwei Seiten dazu. Wenn du sowas hörst, wir hören gleich auch nochmal kurz Thomas Müller, der sich sehr lobend über ihn äußert. Und es ist ja auch jedes Training, was wir sehen, jedes Spiel. Jetzt gestern ein Post von Kimmich auf Instagram, wo er, glaube ich, einen Hashtag mit Minjae Kim so ein bisschen lustig angelegt hat. Es ist ja zu erkennen, dass er sich wohlfühlt in der Mannschaft selbst. Und dass es ihm, glaube ich, auch sehr gut gefällt, dass sie gerade wieder deutlich erfolgreicher sind. Es wäre doch trotzdem, trotz der ganzen Bemühungen aus Barcelona, ein Riesenverlust für die Bayern und auch irgendwo ja, einfach ein Riesenverlust für die Bayern, wenn so ein Mann nicht bleibt.
Ja, es wäre ein Gesichtsverlust, ein bisschen,
weil
für Max Eberl, wenn er, oder auch für Christoph Freund oder für den ganzen Verein, weil ja auch Uli Hoeneß bei diesem Termin in Seligenporten im Sommer gesagt hat, der Joshua ist ein kluger Mann oder ein...
Ja, es ging, glaube ich, damals auch schon ein bisschen in die Richtung. Er vertritt sich ja weiterhin auch selbst.
Ein vernünftiger Mann, mit dem man vernünftig sprechen kann.
Hat er hat es aber gerattert gerade im Gehirn. Da war aber,
ja, natürlich.
Ja, aber wie gesagt, es ist für mich...
Nein, der Ball liegt jetzt bei Joshua Kimmich, ja. Da brauchen wir jetzt nicht rumdiskutieren.
Ja.
Jetzt ist eher an der Reihe, ein Zeichen zu setzen.
Gut, ich merke schon, jetzt müsstest du nicht mehr weiter. Ist jetzt, ich hätte sonst noch mal, aber...
Was gibt es noch zu Joshua Kimmich zu sagen?
Wir hören erstmal Thomas Müller. Das ist doch viel wichtiger.
Gut. Der nächste große Bayer, der sich positiv über Joshua Kimmich äußert.
Ganz genau, und das hat er gesagt.
Ja, ich glaube, wenn du Josh anschaust, was er verkörpert, wie er die Spiele angeht, wie wichtig ihm nicht nur der sportliche Erfolg ist, sondern auch die Art und Weise, wie viel er selbst opfert und auch sonst vorweg geht. Also da ist er schon prädestiniert und trotzdem ja, sind das keine Themen, die uns jetzt in der jetzigen Sachlage irgendwie beschäftigen. Ja, da ist ein bisschen Gossip mit dabei, klar. Ja, das sind ungelegte Eier. Ich glaube, es wurde sogar von Vereinsseite schon mehrfach öffentlich auch benannt, was der Verein vorhat, auch mit den Spielern, die vielleicht auslaufende Verträge haben oder nicht. Also ich glaube eh, dass wir da sehr, sehr offen kommunizieren als Club und auch die einzelnen Personen. Und ja, naja, aktuell können wir halt wenig Stories machen. Müsste halt, wie gesagt, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, müsste noch ein bisschen warten, bis wir irgendwann vielleicht doch noch in eine Krise schlittern. Aber aktuell einfach genießen, können Sie uns auch mal schön herloben und weiter so.
Dann schließe ich nämlich, Kumbi, vielleicht das Thema einfach nur mit der Frage ab. Falls er bleiben sollte, dann ist ja für mich, wenn ich auf den Kader blicke, die Kapitänsgeschichte, weil wir da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen hatten, eigentlich inhaltlich ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also er ist dann halt der absolut klare Nachfolger.
Ich habe mich gestern mit Thorsten Frings unterhalten, mit Blick auf den Klassiker, weil er ja bei Dortmund und bei Bayern gespielt hat und der hat gesagt, der Weg ist schon lange vorgezeichnet. Und wenn du DFB-Kapitän bist, dann kannst du Bayern-Kapitän erst recht werden.
Also, dementsprechend, das würde mich nicht mehr überraschen. Also, dass du, wie gesagt, das Zugeständnis machen würdest, ist jetzt nicht für mich, kam jetzt nicht aus dem heiteren Himmel.
Ist ja auch eine Frage der Alternativen. Also, wenn ja. Manuel Neuer am Ende der Saison den Verein verlassen sollte, sag mir jemanden, der den Kapitän machen sollte, wenn nicht
Thomas Müller noch im Kader stehen sollte. Ne? Das wäre das Einzige. Das
ist ja auch fraglich.
Ganz genau.
Also, ja. Das ist ein No-Brainer?
Ein No-Brainer, oh, schön. Auch den nochmal untergebracht hier heute. Dann lass uns, wenn du Thorsten Frings schon ins Spiel gebracht hast, hatte ich nicht mit erwartet, dass der heute in der Folge auftaucht.
Interview mit Thorsten Frings könnt ihr Freitag 0 Uhr auf sport1.de lesen.
Klasse, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe nämlich noch gar keine Ahnung, was da passiert. Dann lass uns aber jetzt mal auf den Klassiker schauen zum Abschluss. Am Wochenende geht's nach Dortmund, auch für dich, du wirst vor Ort sein. Mit unserem Kollegen Manni Sedelbaum, wir den auch nochmal untergebracht in dieser Folge.
Ich fahre mit dem Zug und ich sag's euch, wenn ich wie vor einem Jahr so lautstarke Bayern-Fans im Zug erlebe, die mir das Arbeiten schwer machen.
Ach, jetzt aber jetzt hier. Dann, das ist doch Stimmung, jetzt der Klassiker.
Dann gebe ich dem Schaffner ein bisschen Geld und sage, lass mich bitte in die erste Klasse. Weil das war, also letzte Saison vor einem Jahr, meine Zugfahrt nach Dortmund, die war grenzwertig.
Jetzt
Da waren ein paar Bayern-Fans, ich freue mich ja, wenn die ihr Leben genießen. Aber da waren die anderen Fahrgäste, die waren natürlich auch davon
betroffen.
Also dermaßen laute Musik. Und dann dieser ganze Ballermann. Also ich höre ja sowas auch gern, aber das war schon echt. Dann haben die Gorsenmass, kennst du Gorsenmass?
Ja.
Weißbier, Cola und Kirschlikör. Da haben die einen Maskrug ausgepackt und haben dann das sich zurecht gemischt, dann haben die alle ihren Schnabel da reingehalten. Im November, glaube ich, war das auch, wo doch jeder krank ist. Also es war abenteuerlich.
Du, was der Klassiker mit den Menschen macht, die Auswärtsfahrt nach Dortmund. Ne? Ganz einfach, das sind die Gefühle, die da nochmal hochkommen.
Also ich will niemand
ich wollte gerade sagen.
Den Spaß nehmen, aber...
Kumbi will arbeiten.
Ja, nicht 6 Stunden lang Musik, nicht 6 Stunden lang Ballermann.
Jetzt hörst du aber, so alt bist du doch noch gar nicht. Kumbi, komm.
Ja.
Oder nicht? Nächstes Mal sagst du einfach, du, pass auf, Manni, ich habe schon ein paar Maß drin jetzt, leider nach der Zugfahrt, du musst jetzt alleine hier arbeiten heute.
Nein, ich bin doch nur privat da. Das war das Nächste, dann sagen die zu mir, ja, trink doch mit, dann sage ich, ja. Ich muss heute noch arbeiten. Ja, wo musst du denn arbeiten? Es ist doch wohl Samstag, da arbeitet man nicht.
Ja.
Wie gesagt, ich arbeite
auch
da,
bei der Berufswahl.
Ich arbeite da, wo ihr Spaß habt.
Augen auf bei der Berufswahl. Was glaubst du am Wochenende? Topspiel, 18:30 Samstagabend, du hast letzte Woche in der Folge gesagt, PSG, Dortmund sind auf dem Papier deutlich schwerer, als es inhaltlich ist. Also ich glaube, was hast du da vorausgesagt? 3-0? Ich weiß es nicht mehr genau.
2-0.
Irgendwas, was auf jeden Fall deutlichen Sieg in Dortmund vorausgesagt. Ja, stehst also du da noch weiterhin zu?
Respekt vor Dortmund, jetzt haben sie ja gewonnen in Zagreb.
Richtig.
Das sah wieder gut aus, auch endlich mal ein Auswärtssieg. Jetzt geht's nach Hause, wo sie sowieso eine Macht sind. Aber nö, die Bayern gewinnen. Also auch die letzten Spiele der Bayern und der Dortmunder haben mich nicht davon abrücken lassen, dass Bayern gewinnen wird.
Dann habe ich noch ganz schnell zwei kleine Quizfragen für dich, weil ich weiß, dass du das immer so gerne magst. Du hast es eben schon die Heimstärke des BVB angesprochen. In der Saison wettbewerbsübergreifend jedes Spiel gewonnen, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Wann haben sie denn in der Bundesliga das letzte Mal überhaupt ein Heimspiel verloren? Hast du da eine Ahnung?
Ja, in der vergangenen Saison vermutlich.
War das noch dieses Jahr? War das schon im letzten Jahr?
Kalenderjahr meinst du? Gegen die Bayern? Nee, die haben doch dazwischen drin.
Es ist tatsächlich danach noch eine Niederlage gekommen gegen den VfB Stuttgart Anfang April. 1-0, damals noch Torschütze Girassi, der jetzt auf der anderen Seite stürmt.
Tja.
Aber ansonsten ist auch letzte Saison im heimischen Stadion nicht so viel passiert. Denn die Bayern haben da in der letzten Saison relativ deutlich 4-0 gewonnen. Das war noch was anderes, war aber wie gesagt die Niederlage im November ist schon angesprochen.
Da haben sie früh den Stecker gezogen. Da
haben sie sehr früh den Stecker gezogen. Das haben sie in den letzten Jahren häufiger, außer an dieses legendäre 2-2, legendäre aus oder negative Sicht aus Bayern-Sicht, mit Modest in der letzten Sekunde. Deswegen meine zweite Quizfrage.
Und die Niederlage unter Thomas Tuchel zu Hause.
Niederlage zu Hause, genau, aber in Dortmund. Deswegen meine zweite Quizfrage. Wann haben denn die Bayern überhaupt das letzte Mal in der Bundesliga in Dortmund verloren? Erinnerst du dich da noch dran? Das sind nämlich schon ein paar Jahre.
Durch Jürgen Klopp oder was?
Nein, danach gab es nochmal. Klopp war da schon.
Ich werde doch irgendwann
woanders.
Mal eine deiner Quizfragen richtig beantworten können.
Jetzt, die kannst du jetzt. Ich gebe dir mal, wir geben dir alle auch da draußen.
Wer war damals Kanzler? Frau Merkel, oder?
Der Frau Merkel, ja. Okay. Die Frage war einfach zu klicken.
Was war in den Charts auf Platz 1?
Weiß ich nicht, kann ich dir nicht beantworten. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, in dem Jahr fand ein großes Fußballturnier statt. So, da kannst du ja zumindest schon mal ein paar Jahre ausschließen.
Gab es Zuschauer?
Ja.
Also war es vor Corona?
Richtig.
2018?
Richtig. 3-2 damals verloren. Ich glaube, Marco Reus mit einem Doppelpack, Paco Alcácer, auf der anderen Seite Lewandowski, glaube ich, mit einem Doppelpack. Paco 2018 ist fast, es war auch im November, also irgendwie spielen die Bayern immer im November in Dortmund.
Ja, das hat aber Spielplangründe.
Genau.
Also das Topspiel soll nicht zu nah am Saisonstart sein, soll aber nicht zu weit hinten sein,
genau.
Weil man die Befürchtung hat, dass dann die Spannung eventuell schon raus ist. Geht ja auch darum, wann ist dann das Rückspiel, soll möglichst im April stattfinden und
richtig.
So weiter. Also der Supercomputer der DFL in Frankfurt, der weiß das ganz genau.
Am 10. November 2018 gab es die letzte Niederlage in der Bundesliga. Wichtig, danach glaube ich, haben sie da nochmal irgendwann im Supercup verloren, 2019. Aber das, wie gesagt, in der Bundesliga seit jetzt über 6 Jahren ungeschlagen im Signal Iduna Park. Und laut Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger wird es auch in diesem Jahr an dieser Serie nichts reißen.
So wird es bleiben. Und wenn wir über Spielpläne reden, weißt du, was früher, ganz lange her, das für die DFL oder damals noch DFB schwierigste Spiel anzusetzen war?
Nein.
Bayern gegen 60. Die hatten ja beide im Olympiastadion ihre Zelte aufgeschlagen.
Ja.
Und das Spiel durfte also nicht am Anfang der Saison, um keinen Wettbewerbsvorteil zu geben, darfte nicht am Ende der Saison stattfinden, wegen Wettbewerbsvorteil. Und es durfte nicht während des Oktoberfestes stattfinden, wegen Gefahr, Alkohol, Schlägereien und so weiter. Deswegen hat der DFB und die DFL, die haben nie gewusst, wann sie denn das Münchner Derby ansetzen sollen. Siehst du, solche Sachen merke ich mir
ja.
Und nicht wann.
Ja, das ist in Ordnung. Irgendwann darfst du mir auch nochmal eine Quizfrage stellen. Das ist dann auch okay. Ja, nicht jetzt, jetzt bin ich unvorbereitet.
Das ist schon sehen.
In der nächsten Folge schneidet er mir ja die Frage um die Ohren.
Hinlegen.
Ja, ich schlafe jetzt eine Woche nicht. Ich lese nochmal alles. Seit Gründung der Bundesliga lese ich mir nochmal alles durch. Ich würde sagen, dadurch, dass wir ihn heute schon so häufig gehört haben, aber wie ich ihn auch mir den ganzen Tag anhören könnte, beenden wir die Folge gefühlt nochmal mit dem Thomas Müller-O-Ton. Was sagst du dazu? Denn er hat ja auch noch was zum Klassiker gesagt. Er wäre ja nicht Thomas Müller, wenn er nicht auch nochmal zum Klassiker einen wirklich schönen, netten Spruch rausgehauen hat. Und zwar im Tête-à-Tête mit dir. Die hört man auch nochmal ganz kurz. Wir hören kurz rein, dann kannst du das ganze Ding hier rund machen.
Weil wir uns freuen, weil es immer ein besonderes Spiel ist gegen den BVB. Und das liegt gar nicht unbedingt an den guten Fußballmannschaften, sondern einfach auch, weil die Fanlager besonders einfach da getriggert sind. Es gibt eine gemeinsame Geschichte, auch um Titel. Auch meine eigene Dortmund war mein größter Rivale innerhalb Deutschlands und dementsprechend freuen wir uns auf den Klassiker.
War der größte Rivale?
Ja gut, meine Karriere ist ja, die meiste Zeit meiner Karriere liegt hinter mir. Also würde ich sagen, dementsprechend, wenn ich zurückblicke, dann war da immer Dortmund mit vorne dabei. Aber guter Versuch. Die Spitze werde ich nicht weiter fortführen. Das dürft ihr interpretieren, wie ihr wollt.
Ja, Kumbio, da warst du kurz auf der Fährte. Da hast du kurz was gerochen.
Ja, ich höre den Leuten doch zu. Wenn er sagt, dass Dortmund der größte Konkurrent war, muss man nachfragen. War?
Da warst du aber schnell hellhörig. Und Thomas Müller in seiner, es gibt auch das Video bei uns auf der Seite, könnt ihr euch gerne dazu mal anschauen, weil er relativ schelmisch in deine Richtung lachte oder grinste und sagte, ganz netter Versuch, aber so war es natürlich nicht gemeint. Oder beziehungsweise er sagte eher, ihr könnt es selber interpretieren, wie ihr wollt. Aber es geht ja eher um meine Karriere und da ist die meiste Zeit schon verlaufen.
Also, das sind kleine Neckereien, völlig in Ordnung.
Hast du es denn?
Ja, sag erst. Ich liebe ja die charmante Art von Thomas Müller.
Das ist richtig. Zwischen euch beiden ist auch Liebe, Liebe, Liebe. Nicht immer? Aber manchmal.
Ich habe auch schon meine Erlebnisse mit Thomas Müller am Mikrofon gehabt, ja.
Aber ein Trainer scheinbar noch nicht dabei, aber in die Richtung.
Also den Satz kennst du doch, ja. Du bist doch ganz vorne dabei beim Trommeln, wenn Musik gemacht wird.
Bist du auch, alter Schlagzeuger.
Naja, komm, das ist für einen Journalisten jetzt kein großer Vorwurf, wenn es heißt, du bist doch ganz vorne dabei beim Trommeln, wenn es um Musik machen geht.
Okay. Das kriegst du hin. Das kannst du ab. Vielleicht da hast du es denn. Oder hast du was gehört, wie vielleicht auch bei Bayern das aufgenommen wurde, aber oder wie hast du es selber aufgenommen? Wenn du jetzt schon sagst, beim Trommeln, Lars Ricken, BVB-Boss, hat ja auf der Mitgliederversammlung letzte Woche beim BVB doch relativ klar betont, dass man nicht nur das Spiel gewinnen will, sondern sein Wortlaut war sogar, gewinnen wird. Und diese klaren Aussagen aus Dortmund hat man zumindest jetzt länger nicht mehr gehört. Und wenn man jetzt mal aktuell auf die Tabelle blickt, also ich finde es ja super im Vorfeld, ich mag das ja, wie gesagt, deswegen will ich mir sowas angucken, dass von der einen Seite hier, da, solange es alles gesittet bleibt, ne, weil das macht so, das treibt ja die Spannung nach oben, da haben wir doch alle Bock drauf.
Ja, aber das gab's auch schon giftiger.
Deswegen, es gab schon giftiger, aber es war jetzt auch eine ganz lange Zeit, war der Cocktail, also da war überhaupt gar kein Gift drin, also da konntest du ganz in Ruhe draus schlürfen.
Ja, weil es die Tabellensituation nie so wirklich hergegeben hat, diesmal ja auch nicht.
Ja.
Ich meine, letzten Endes sind da 10 Punkte dazwischen?
Ich glaube schon, ja.
Ja, aber es bleibt das wahrscheinlich relevanteste Spiel im deutschen Fußball, weil es zwei große Traditionsclubs sind, weil die Dortmunder über viele Jahre den Bayern Paroli bieten konnten und deswegen hat das natürlich absolute Relevanz und wir werden es jetzt nicht kleinreden.
Für dich noch relevanter als das Pokalspiel darauf gegen Leverkusen oder einfach weil das ein Duodai-Spiel ist das
emotional relevanter, aber sportlich ist das Pokalspiel gegen Leverkusen relevanter. Weil wenn du in Dortmund verlierst, dann wirst du wahrscheinlich trotzdem Meister. Wenn du gegen Leverkusen verlierst, dann wirst du mit Sicherheit nicht Pokalsieger.
Richtig. Darüber reden wir dann in der nächsten Woche. Gibt es natürlich ganz frisch wieder O-Töne. Du wirst nämlich im Stadion für uns vor Ort sein beim Spiel gegen Leverkusen, genauso wie du jetzt in Dortmund bist. Darüber reden wir dann auch noch nächste Woche. Also es gibt einiges zu bequatschen mal wieder. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann ja auch schon wieder schlauer, was Vertragsfragen angeht. Weihnachten rückt ja näher.
Wer weiß. Ich konzentriere mich.
Du willst
auf
nicht
Sport,
mehr. Du willst nicht mehr. Ich merke schon, du bist ja hier.
Wir sind schon
jetzt
über eine Stunde.
Ja,
ich weiß ganz genau, dass die Leute da draußen sich auch sagen: Freunde, jetzt macht mal hin, es ist alles gesagt. Jetzt wird Fußball gespielt. Entscheidend ist auf dem Platz.
Der Satz, der kostet dich immer nochmal, bin ich mir sehr sicher.
Der hängt in Dortmund im Stadion.
Ja, deswegen kostet der jetzt dir nichts, oder was? Weil die das Ding im Stadion aufgehangen haben. Also.
Ja, das hat Adi Preisler gesagt. Das sind
zum
Beispiel...
Adi Preisler, Einstein,
das
wird,
sind,
du mir
das
heute
sind,
mit den Zitaten
sind,
einherkommst.
Das sind Quizfragen. Wer hat Entscheidendes auf dem Platz gesagt? Adi Preisler, das sind Quizfragen. Und nicht wann hat Bayern zum letzten Mal verloren.
Du bist doch seit 50.000 Jahren dabei in diesem Business. Wahrscheinlich fast 2018 sogar im Stadion. Da musst du auch mal irgendwann dich auch mal dran erinnern.
Diese Podcast-Folge ist hiermit beendet. Jane, ich wünsche dir einen schönen Resttag und euch da draußen wünsche ich ein richtig tolles Fußballwochenende und ich wünsche uns allen auch ein tolles Pokalspiel jetzt und die erste heiße Phase der Saison, da sollten wir uns alle drauf freuen.
Das, was der Chefreporter sagt. Super. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.